Heft sich. Es erschienen nacheinander viele Schriften von Derrida, viele Schriften von Nancy, La Coulabar, Samuel Weber und der ganzen Schule. Und sie sind gerade erschienen in einem Sammelband, alle auf Deutsch. Ja, früher waren sie nicht da. Ich habe zwar das Buch gerade gekauft, das ist nur schön, aber ich habe vergessen, die genaue Titel und Angabe und sage es nächstes Mal. Es lohnt sich vielleicht, das Buch mal in das Buch reinzuschauen. Und man fragt sich sicherlich, warum plötzlich gerade bei der poststrukturalistischen, bei der dekonstruktivistischen, ja, poststrukturalistischen kann man vergessen. Warum gerade bei der dekonstruktivistischen Schule, warum gerade bei Derrida, so eine intensive Auseinandersetzung mit Holocaust in den letzten Jahren, auf allen Ebenen. Ja, also Derrida plötzlich beginnt, oder seine Schüler plötzlich beginnen, fast bei allen bedeutenden Veranstaltungen dabei zu sein, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und auch in Deutschland, was früher gar nicht der Fall war. Und die Antwort ist ganz, ganz einfach und eindeutig. Das sind die Nachwirkungen des Demansfalls, Paul Demansfall. Nachdem es herausgestellt hat, dass Paul Demann ein Nazi-Sympathisant war, einige Jahre lang und sogar aktiv als junger Intellektueller und Schriftsteller an der Propagandamaschine des Nationalsozialismus in Belgien aktiv teilgenommen hat und dann diese Tatsache bei der Einreise der Vereinigten Staaten nicht erwähnt hat und sich auf diese Weise eigentlich strafbar gemacht hat nach den amerikanischen Gesetzen. Nachdem das herausgestellt hat, war es ein Schock für die ganze sozusagen dekonstruktivistische Partei und dekonstruktivistische Bewegung, die eine dominierende Position bekommen hat, gerade in Amerika. Und es kam zu einer massiven Kampagne, vor allem in der Presse, die eigentlich nicht abreißt. Und gerade vor zwei Wochen habe ich zufälligerweise einen Text gelesen in der National Tribune über das politische Denken in Amerika und da stand eben, es gibt das größte Gefahr geht von Dekonstruktivismus aus, weil der Dekonstruktivismus tendenziell zur Rechtfertigung des Holocaustes führt und zur Untergrabung der amerikanischen Werte und des Unterschieds zwischen wahr und falsch, was sozusagen die Demokratie unmöglich macht und den demokratischen Prozess unmöglich macht. Und so wurde nach dieser Enthüllung über den Mann, der sozusagen eigentlich der amerikanische Nummer 1 Figur war in Sachen Dekonstruktivismus, die Atmosphäre in Amerika schlagartig geändert, intellektuelle Atmosphäre, und die postdekonstruktivistische Bewegung stand plötzlich und steht bis heute konfrontiert mit einem Vorwurf, mit den dunkelsten Mächten sozusagen unseres Jahrhunderts zu kooperieren und in ihrer Nachfolge zu stehen. Also diese Auseinandersetzung mit dem Holocaust und mit der Problematik der Ethik, der Politik und des Gesetzes und des Rechtes, das diese Schule jetzt und Derrida in erster Linie führen, hat das Ziel, sich in Bezug auf diesen möglichen Vorwurf zu positionieren und sozusagen zu zeigen, wo die Dekonstruktion in diesem Zusammenhang steht. Und wie gesagt, das war sozusagen ein neues Terrain für die ganze Schule, weil eigentlich hat der Dekonstruktivismus dafür andere Bedingungen Entwicklung, nämlich unter der Bedingung der Kritik des klassischen Strukturalismus und der Problematik der strukturalistischen Sprachauffassung. Also wenn man das alles im Kopf irgendwie hat als Folie für das, was ich jetzt darstellen will, dann versteht man die Strategie von Derrida im Interpretieren dieses Textes von Benjamin. Benjamin beginnt damit, dass er feststellt, dass diesen Text, den ich ja Ihnen schon vorgestellt habe, zur Kritik der Gewalt, ich erinnere sich 21-22, dass dieser Text ein herausragendes Beispiel eines antidemokratischen, antiparlamentaristischen, gegenaufklärerischen Welle der 20er Jahre darstellt und wie Derrida sagt, auf der gleichen Welle schwimmt wie der Nationalsozialismus auch. Und generell stellt er fest, dass Benjamin durchaus in eine gewisse Reihe gehört und nennt ständig drei Namen eigentlich. Das sind Heidegger, mit dem er sich schon lange Zeit auseinandergesetzt hat, das ist Carl Schmitt, und über Carl Schmitt und Kommentare von Derrida zu Carl Schmitt werden wir auch reden. Und der dritte Denker ist ja eben Benjamin. Das heißt, für ihn sind Heidegger, Benjamin und Carl Schmitt gleichermaßen Wegbereiter der intellektuellen Atmosphäre, in der der Nationalsozialismus nicht als politisches und soziales, sondern als intellektuelles Phänomen möglich geworden ist. Und sicherlich handelt es sich um die Thematisierung der Gewalt, und zwar der Gewalt vor allem gerichtet gegen das Recht. Ja, nicht wahr, das Recht verkörpert, wie wir uns erinnern, durch den Staat und zu Zeiten Benjamins des demokratischen parlamentaristischen Staates in Deutschland. Die eigentliche Strategie, das benjaminische politische Strategie, der benjaminische Strich, besteht darin, diesem demokratischen, parlamentarischen Staat seine Rechtmäßigkeit zu entziehen und sozusagen die direkte Gewalt gegen diesen Staat zu rechtfertigen. Wobei, wie Derrida auch bemerkt, sozusagen das Marxistische, also der Glaube an die Revolution, mit dem Messianischen sozusagen zusammengebracht werden und bilden eigentlich ein Amalgam, aus dem diese Radikalität wächst. Das heißt, sozusagen das absolut Messianische, das jenseits aller Staatsform führt, radikalisiert den Marxismus und der marxistische Wille, messianische Vorstellungen in die Welt gewaltsam umzusetzen, radikalisiert sozusagen die messianische Hoffnung. Das heißt, die Amalgamierung von Marxismus und traditionellen biblischen Messianismus führt zur Radikalisierung der beiden und zu einer eben extremen Form der antiaufklärerischen Gewaltdenkens, die, wie gesagt, sich bei Benjamin nach Meinung von Derrida noch stärker und prägender manifestiert als bei Carl Schmitt oder Heidegger. Wobei für Derrida auch wichtig ist, Und das wird für mich besonders wichtig, dann später, am Ende meiner Darstellung, dass der ganze Argumentation, allen diesen dreien Denker, und Benjamin vor allem, und die Beschäftigung mit dem, ständig diese Ebenen wechselt. Und auf der einen Seite, und das ist ja anziehend, ja sicherlich für Derrida ja besonders anziehend, auf der einen Seite ist das die Ebene des politischen, ethischen, rechtlichen, juristischen und revolutionären. Auf der anderen Seite ist das die Ebene des sprachlichen und des rein philosophischen. Und Derrida macht darauf aufmerksam, dass parallel zu dem, was Benjamin schreibt, und zur gleichen Zeit Heidegger seine Methode des Philosophierens als Destruktion bezeichnet. Und sicherlich ist die Dekonstruktion von Derrida steht in der Nachfolge von der Destruktion von Heidegger. Und die Destruktion der Philosophie bei Heidegger geht im Grunde in die gleiche Richtung wie die Destruktion, gewaltsame Destruktion des Staates bei Benjamin. Das heißt, die Frage stellt sich, inwieweit die Dekonstruktion tatsächlich diesen Willen zur Destruktion auf der Ebene des Denkens, auf der Ebene des Philosophierens oder auf der Ebene der kulturellen Aktivität auf der einen Seite und gewaltsame Zerstörung oder Vernichtung der staatlichen, rechtlichen und ethischen Strukturen auf der anderen Seite, inwieweit Dekonstruktion diese parallel laufende Impulse aus den 20er Jahren, also aus der Zeit zwischen der Ersten und Zweiten Weltkrieg, fortsetzt und sozusagen beerbt. Also kann man wirklich sagen, Dekonstruktion ist eine eigene Philosophie, ist das Erbe dieser zwei Impulse. Und das ist sozusagen der Punkt der Kritik und des Widerstands, auf den die Dekonstruktion stößt. Vielleicht ändere ich ein bisschen den Verlauf der Darstellung, um eben zu präzisieren, worum es eigentlich handelt. Es handelt sich um eine gewisse Parallelität und Verwobenheit zwischen Gesetz und Sprache generell. Die eine Seite ist ja klar, ja, dass das Gesetz ist ein Teil der Sprache. Das Gesetz als geschriebenes Gesetz oder als ausgesprochenes Gesetz gehört in die Sprache, ist ein Teil der Sprache. Und das Gesetz ist das, was uns die Fähigkeit verleiht, ein Urteil zu fällen, zu sagen, du bist schuldig, du bist nicht schuldig. Ja, und das alles, was sozusagen in dieser Auseinandersetzung, in dieser Polemos, ja, sozusagen wie Derrida sagt, das ist ein griechisches Tja, alles, was stattfindet bei dieser Urteilsfindung, ja, und zwar bei einem Gerichtsverfahren, das alles führt letztendlich zu einer Entscheidung. Eine Entscheidung im Sinne schuldig, nicht schuldig. Und wenn wir es so sehen, dann kann es ein Eindruck entstehen, als ob sozusagen das Gesetz und das Juristische und alles, was damit zu tun hat, auch das Politische, ein Teil der Sprache ist, sozusagen, ist eine Sprachausformung unter vielen anderen. Und der Punkt ist eben, dass es nicht der Fall ist, sondern genauso wie das Gesetz eine Ausformung eines spezifischen Bereichs der Sprache ist, oder Sprachaktivität ist, ist die Sprache sozusagen ein Teil des Gesetzes. Und zwar aus einem unmittelbar einsichtigen Grund. Unsere Sprache funktioniert so, dass sie immer unterscheidet zwischen wahr und falsch. Und diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch ist das gleiche wie die Unterscheidung zwischen schuldig und nicht schuldig. Ja, das heißt, unsere Sprache ist nicht nur deskriptiv, sondern sie ist ja performativ. Indem ich etwas sage, behaupte ich gleichzeitig, und diese Behauptung ist von der Sprache, von der Sprachfunktion, die sich tatsächlich stattfindet, nicht wegzudenken und nicht wegzustreichen. Wenn ich beginne zu sprechen, vollziehe ich gleichzeitig ein performativer Akt, der dahin besteht, dass ich etwas als richtig behaupte und etwas als falsch. Das heißt, man jeder Satz, den ich ausspreche, und es kann nicht anders sein, ist ein gerichtliches Urteil. Ist ein performativer, praktischer Akt des Urteilens, das von der Struktur her, vom Gesetz, wie er juristisch funktioniert, nicht zu unterscheiden, sondern wiederum ein spezifischer Anwendungsfall ist vom Gesetz generell. Also kann man sagen, dass das Gesetz ist ein Anwendungsfall von der Sprache, aber Sprache ist auch ein Anwendungsfall vom Gesetz. Sie gehören sozusagen miteinander, sie bilden eine grundsätzliche Einheit. Und das ist eben der Grund, warum die Dekonstruktion, aber auch Destruktion und auch was auch immer, plötzlich eine virulente politisch-ethische Dimension bekommen, auch wenn sie sich anscheinend zunächst einmal noch mit der niedersprachlichen Struktur arbeiten. Es geht darum, dass wenn ich mit Heidegger sage, und das ist der Sinn der Destruktion der Sprache, Destruktion der Metaphysik, Destruktion der Philosophie, für Fragen. Es geht darum, dass wenn ich, sagen wir so, mit dem, was ich höre, einverstanden bin, ich bin mit dem, was ich höre, einverstanden, ich höre etwas, was mir gesagt wird, von außen gesagt wird, oder vom Inneren gesagt wird, die innere Stimme sozusagen. Ich höre das und ich sage, es ist richtig. Ich habe dieses Gefühl, es ist halt richtig. Und da eigentlich warum? Warum tue ich das? Warum finde ich etwas einsichtig? Das ist die zentrale Frage. Und wenn wir in der Termin der klassischen Physik reden, dann handelt es sich darum, dass ich so etwas wie ein Subjekt bin, ja, sozusagen ein Subjekt bin, und ich befinde mich in einer Suche nach einer Urteilsfindung. Das heißt, ich untersuche den Gegenstand, erfahre das alles und so weiter und so. Ich lese die Literatur, ich konsultiere das und jenes, die Quellen, ich überlege mir das alles. Aber irgendwann kommt der Augenblick, wo ich wirklich sagen muss, oder ich dieses Gefühl habe, das ist mir irgendwann gegeben, ich bin damit einverstanden, nicht damit einverstanden. Das heißt, wie auch immer wir klassisch vorgehen, irgendwo kommt es zu einem gewissen Augenblick, wo ich mich frage, woher kommt das hier eigentlich, das stimmt. Ja. Nun, wenn wir in Richtung der klassischen Physik gehen, dann wissen wir, dass das sozusagen diese evidenzspendenden Prinzipien, das sind die platonischen Ideen, das war absolute Subjekt bei Descartes, was auch immer, was sich zeigt und manifestiert in dieser Bereitschaft zur Zustimmung. Was Heidegger eigentlich sagen will, ist, dass wir die Quelle, die uns diese Zustimmung schickt, diese Schickung, was wir diese Quelle nicht erkennen können. Das ist der Unterschied, ja, nicht wahr? Zwischen der klassischen Metaphysik und der heideggerianischen. Bei der klassischen Metaphysik wissen wir, wer derjenige ist, der uns diese Evidenz schickt. Es ist der Gott, es sind die Ideen, es ist das, es ist jenes. Ja, wir wissen, wer ist unser Gegenspieler? Wer ist unser Partner in diesem Spiel? Wer sagt uns das, dem wir dann später zustimmen? Und bei Heidegger wissen wir es nicht. Die Quelle ist verborgen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich glaube, es ist der Fall. Warum? Weil mir diesen Glauben geschickt wurde. Was auch immer hat mich dazu gebracht, daran zu glauben. Aber ich weiß nicht was. Es ist weder Gott noch Subjektivität, noch die Ideen, noch das, noch jenes, noch die Natur. Sondern es ist etwas, wovon ich nicht sagen kann, was das ist. Und Heidegger sagt, und das ist der wichtige Moment für Derrida, allerdings, das, was ich jetzt sage, findet man in diesem Text von Derrida nicht. Sondern das, was ich jetzt erzähle, findet man in anderen Texten von Derrida und findet gar nichts, sondern ich stelle einen Zusammenhang. Aber der Punkt ist für diesen Text, ist, dass der Heidegger sagt, diese Kraft waltet. Ja, und was heißt waltet? Das heißt, übt die Gewalt aus. Ja. Das heißt, die Quelle meiner Evidenzen, das ist die Gewalt, das ist die pure Gewalt. Die Gewalt, die waltet. Diese Gewalt ist deswegen Gewalt, weil sie mir etwas aufzwingt, aber mich nicht lässt, dagegen zu protestieren oder zu argumentieren, sondern es ist entweder da oder es ist nicht da. Und so, wenn wir uns erinnern an das, was Benjamin sagt, ist in Bezug auf die Staatsformen. Er sagt, die Staatsformen werden gegründet nur durch die Gewalt. Durch die Gewalt sind sie da. Und diese Gewalt erhält sie auch weiter am Leben. Und diese Gewalt leitet sich von keinem Gesetz ab, weil wenn diese Gewalt sich setzen ließe von einem Gesetz, dann wäre es kein Gewalt mehr, sondern ein Anwendungsfall dieses Gesetzes, ein lokaler Anwendungsfall. Als Staatsnorm und Gesetz gründend oder begründend ist diese Gewalt selbst nicht abzuleiten aus einer anderen Quelle, die für uns einsichtig wird. Und das bedeutet, dass es eine pure Gewalt ist. Und das bedeutet auch wiederum, dass wir genauso wie im Falle der philosophischen oder theoretischen Konstruktion des praktischen Ereignissen nicht sagen können, letztendlich, woher das kommt, woher das Gesetz kommt unter dem Leben. Dieses Gesetz, als begründet durch die pure Gewalt, präsentiert sich uns als Schicksal, sagt Benjamin. Es ist unser Schicksal, unter diesem Gesetz zu leben. Es ist genau so, wie es ist unser Schicksal, daran zu glauben, woran wir glauben. Es ist unser Schicksal. Wir können uns unser Schicksal nicht entziehen, aber wir können auch nicht wissen, woher dieses Schicksal kommt. Wir können die Quelle dieses Schicksals nicht erfahren. Die Parallelität ist absolut eindeutig und ist eindeutig auch, inwieweit die Dekonstruktion oder Destruktion, wie auch immer, Kritik der Gewalt, inwieweit es mit Gewalt auf politischen Sinne zu tun hat. Das heißt, letztendlich sind wir nicht überwältigt, wenn nicht vergewaltigt. Ja, letztendlich sind wir vom Schicksal überwältigt, in dem Sinne, dass wir gezwungen sind durch dieses Gewalt, das zu tun, so zu leben, nicht anders zu leben, das zu glauben, nicht anders zu glauben. Wir können aber eben uns nicht wehren indem wir auf irgendwelche äußere Gesetze oder Sprachregelungen oder logische Gesetze appellieren. Die helfen uns nicht, weil ihre Gesetzkraft, ihre eigene Überzeugungskraft ist auch nicht weniger gewaltsam als die Kraft, gegen die ausgespielt werden sollen. Und eben in diesem Sinne ist das eine anti-aufklärerische Strategie, die beide Autoren verfolgen. Nun, ist das ja sicherlich offensichtlich für jeden, der ein bisschen sich auskennt in der Denkweise von Derrida, wo Derrida bei der Lektüre von einem Text, wie ein Text von Benjamin, wo er sich ansetzt und wo er sagt, ja, jetzt muss man sozusagen weitergehen, ja, jetzt muss man sozusagen einen nächsten Schritt machen. Was aus einer Dekonstruktion und Derrida nicht lieben, als ihr Hauptvertreter, das sind festgefahrene, klar definierbare Oppositionen. Und so eine Opposition ist ja gleich zu finden, ja, im Fall bei Benjamin. Und sie ist ja auch konstitutiv für den Text. Das ist die Opposition zwischen einer rechtsbegründenden und einer rechtserhaltenden Gewalt. Und in der Tat habe ich auch da unterstrichen, als ich das dargestellt habe, im Text ja letztes Mal, dass es tatsächlich eine alles sozusagen bestimmende Unterscheidung ist. Rechtsbegründende Gewalt ist diejenige Gewalt, die sozusagen uns überwältigt, ja, der wir unterworfen sind, die das Gesetz etabliert, unter dem wir leben müssen. Und die rechtserhaltende Gewalt ist die Gewalt, die wir ausüben, ja, indem wir dieses Gesetz, das uns gegeben wird, applizieren, anwenden, in jedem einzelnen Fall urteilen aufgrund dieses Gesetzes und auch die Gewalt anwenden, die, um dieses Gesetz durchzusetzen. Wobei, wie Sie sich gut erinnern, Benjamin hier überhaupt keine Grenzen kennt und Krieg, Bürgerkrieg, Revolution, aber auch Anwendung der Todesstrafe bejaht. Das heißt, sowohl die rechtsbegründende als auch rechtserhaltende Gewalt sind in ihrer Geltung eigentlich unbegrenzt, aber sie sind voneinander getrennt und widersprechen sich. Und sie widersprechen sich dermaßen, dass, wenn sie sich vermischen, entsteht etwas, was Benjamin als monströs bezeichnet, als gespenstisch, als entartet an vielen Stellen. Es spricht um die Entartung der Gewalt, Entartung des Gesetzes. Und dieser Ort des Gespenstischen, des Entarteten, des Bastardisierenden, spricht über Bastardisierung der Gewalt, das ist der Ort, an dem die rechtsbegründete Gewalt mit der rechtserhaltenen Gewalt sich vermischen. Und das ist, wie Sie sich wahrscheinlich gut erinnern, die Polizei. Und obwohl es von einem so linken Denker der Derrida anders zu erwarten wäre, ist die Versuchung eigentlich zu groß, die Polizei als Ort der Dekonstruktion diesmal als Supplement und Ort der Differenz zu benutzen. Weil alle Charakteristika der Polizei, die Benjamin hier verwendet, das heißt gespenstisch, ist ein Schlüsselbegriff für die Dekonstruktion. Alles, was gespenstisch ist, ist ja sicherlich positiv bewertet, weil das Gespenst ist das, was der Gegensatz zwischen Tod und Leben überwindet. Das Gespenst überlebt, ist in diesem Sinne nicht lebendig, aber es ist auch nicht tot. Ist entartet, alles entartet ist sicherlich zu begrüßen. Bastardisierende auch. Das heißt, alles, was sozusagen von der Konstruktion als gut anerkannt wird, alles kommt sozusagen zum Charakteristikum der Polizei. Und so eigentlich meint Derrida, dass an dieser Stelle Benjamin sich verrät. Und zwar verrät als ein Denker, der eigentlich nicht die Dekonstruktion, nicht in die Richtung der Dekonstruktion weiter gedacht hat. Die Polizei ist eine Institution, die, warum eigentlich gespenstisch und bastardisierend ist. Benjamin sagt in seinem Text, eine diktatorische Polizei wäre ganz gut. Also diese Polizei ist zu begrüßen. Und an einer anderen Stelle, zitiert auch Derrida, Benjamin sagt, der Geist ist die Fähigkeit zur Diktatur. Warum ist die eine absolute willkürlich agierende, also nicht unter dem Gesetz agierende Polizei zu begrüßen? Weil sie eben diese bastardisierende Funktion nicht hat. Ja, sie zeigt sich, wie sie ist. Nämlich als eine Institution der Unterdrückung. Die repräsentiert nicht etwas oder missrepräsentiert etwas, sondern sie agiert als eine direkte Unterdrückungsmaschine. Und als solche zeigt sozusagen sich, wie sie ist, und als ein Kraft im allgemeinen Spiel der Gewalt. Nun aber, wenn die Polizei zu agieren beginnt in einer demokratischen Stadt, was passiert dann? Dann beginnt diese Polizei zu agieren im Namen nicht eines Willens, nicht einer Entscheidung, nicht einer Diktatur und nicht einer Souveränität, sondern sie beginnt zu agieren im Namen eines Gesetzes und muss in diesem Sinne gesetzerhaltend sein, bleibt aber, wie Benjamin es zeigt, rechtssetzend oder rechtsbegründet. Das heißt, die Polizei kann ihre Aktivität nicht restlos vom Gesetz ableiten, das ist grundsätzlich unmöglich, sondern die Aktivitäten der Polizei sozusagen vollziehen sich nach der Polizei in der Verordnung, nach der Entscheidung, die von Fall zu Fall oder aus den institutionellen Zwängen ausgegangen jeweils getroffen werden und die sich nicht weiter ableiten lassen vom Gesetz. Und das bedeutet, dass wir eine Institution haben, von der wir eigentlich nicht wissen, ob sie unter einem Gesetz der Repräsentation und der Demokratie steht, das heißt, ob sie sozusagen das Gesetz auslegt und anwendet, oder ob sie per Erlasse und in eigener Verantwortung als eine geschichtlich-gesellschaftliche Kraft agiert. Das ist diese bastardisierende Funktion der Polizei, und wir haben hier allgemeine Kritik, von der wir ganz allgemein sagen können, das ist ja ein Vorbild jeder institutionellen Kritik im Kontext eines demokratischen repräsentativen Staates. Das heißt, nehmen wir jede Institution, nehmen wir Universität, nehmen wir Museum, nehmen wir was auch immer. Es gibt immer Platz für eine solche Kritik. Das heißt, es gibt immer Diskrepanz zwischen gesetzlich verankerter Repräsentationswillen auf der einen Seite, eine Kluft und institutionelle Logik und interne Verordnungssystem auf der anderen Seite. Und diese Diskrepanz ist für das Funktionieren der Institutionen in der demokratischen Gesellschaft unter dem modernen Gesetz nicht zu eliminieren. Ja, diese Diskrepanz ist konstitutiv. Sie kann kritisiert werden und, aber sie kann nicht eliminiert werden.
Für mich eine Frage, wie kann ich überhaupt zwischen der rechtsbegründenden Gewalt und der rechtserhaltenden Gewalt unterscheiden? Also ein Polizist tut irgendetwas auf der Straße, welches Kriterium habe ich des Unterschiedes?
Ja, ja, eben, das ist eben der Punkt. Dass diese theoretische Unterscheidung kann man schon vornehmen, indem man sagt, ich vollziehe ein Coup d'État, ich vollziehe eine Revolution und führe ein Gesetz ein. Ja, das ist eine rechtsbegründete Gewalt. Dann aber jede weitere Gewaltanwendung in diesem Staat, unter diesem Gesetz, wird nicht mehr rechtsbegründet, das heißt sozusagen bleibt im Rahmen dieses Gesetzes und das bedeutet, dass jede weitere Gewaltanwendung muss von diesem Gesetz abgeleitet werden können und muss nur verstanden und vollzogen werden als Anwendung dieses Gesetzes. Ja, das ist die Idee und das ist die Idee eines demokratischen Staates und wie Evan Benjamin sagt, und Sie haben auch recht, wenn Sie ihm dazu stimmen, so funktioniert das eigentlich nicht und kann ja nicht funktionieren. Ja, das wird weder Polizei noch jede andere demokratische Institution kann de facto so funktionieren, dass sie ab einem gewissen Augenblick und weiter das Gesetz nur anwendet. Ja, es gibt immer einen offenen Raum für eine Entscheidung, für eine dezernistische Entscheidung, die nicht abgesichert ist durch das Gesetz, und es gibt immer einen Freiraum für die institutionelle interne Verordnung, ja, für die Strukturen des de facto Funktionierens dieser Behörde oder dieser Institution. Und so kann man immer sagen, wir müssen die Institutionen demokratisieren. Ja, das hören wir ständig. Ja. Wir müssen die Polizei demokratisieren und demokratische Kontrolle stellen. Die Armee und Universität jetzt inzwischen, ja, hören wir das auch. Oder auch wieder nicht, ja, hören wir jetzt und so weiter. Also wir hören unterschiedliches, ja, darin, auch in der Presse und in der täglichen politischen Diskussion. Allerdings können überhaupt diese ganze sozusagen Überlegung in einer richtigen Weise ausgesprochen werden, formuliert werden, verstanden werden, rezipiert werden, entgegnet werden. Nur weil es Diskrepanz überhaupt gibt, ja, die gibt ja, die gibt es ja. Und die öffnet sozusagen die Lücke, die öffnet diesen Raum, in dem überhaupt solche Überlegungen und solche Diskussionen stattfinden können. Ja, wenn es deckungsgleich wäre, wäre kein Boden für diese Diskussion da. Der Boden ist aber da und es geht jetzt zunächst einmal nicht darum, dass man sagt, ja, die Polizei muss willkürlich sein, ja, so soll das nicht verstanden werden. Sondern es geht darum, dass man einfach feststellt, es gibt diese Diskrepanz und die ist nicht grundsätzlich das Einzige, sondern sie ist sozusagen bleibt einfach bestehen.
Ja, genau, das war mir nicht klar. Die Diskrepanz könnte ja auch das Theorem aufstellen, dass grundsätzlich jede Art von Gewalt immer aufs Neue und jedes Mal neu begründet ist. Also wenn es jede einzelne Gewaltaggregaten wen und wann jemals ja begründet, und dann gibt es, und das kann ich einfach postulieren. Und dann gäbe es diese Diskrepanz, würde sie sofort verschwinden.
Sie können das postulieren. Aber irgendwie wird das so nicht gedacht.
Ja, das ich denke, das manchmal schon so.
Eben manchmal. Ja, diese manchmal, das ist entscheidend. Wenn Sie sagen, manchmal so und manchmal anders, dann zeigt sich eben diese Kluft, ja, zwischen diesen zwei Möglichkeiten. Wir können auch nicht außer Acht lassen, die ganze juristische Rechtfertigungspraxis, also rhetorische Praxis, die ja auch stattfindet in unserer Gesellschaft. Ja, das heißt, wir stehen ja, und auch Polizei steht und alle anderen stehen unter dem Zwang, ihre Handlungen zu rechtfertigen durch eine Appellation an das Gesetz. Ja, der Rechtfertigungszwang ist ja da, der ist auch, kann nicht verleugnet werden und funktioniert ja auch täglich. Ja, das heißt, es gibt das und es gibt jenes. Ja, es gibt diese Rechtfertigungs- und Ableitungszwang auf der einen Seite. Es gibt ja auch eine unreduzierbare Entscheidung, die ja mit dieser Rechtfertigung nicht deckungsgleich ist, nicht deckungsgleich sein kann. Ja. Und das bedeutet, dass es immer diese Kluft bleibt.
Die eigentliche Tatsache, Entschuldigung, so wenn wir beginnen, dass dieses Gesetz ja niemals eindeutig auslegbar ist. Ja. Kann ich zwischen dem willkürlichen Akt der Gewalt und dem Gesetz auch niemals einen wirklichen Vergleich hinstellen. Ich kann niemals sicher wissen, ob diese Gewalt im Rahmen des Gesetzes stattgefunden hat oder einfach als neue rechtsbegründende Gewalt sich etabliert hat.
Nee, Sie können das durchaus tun. Und zwar zum Beispiel, es gibt auch eine juristische Unterscheidung zwischen einem Gesetzwerk und einem Weg der institutionellen Verordnungen. Ja? Und das ist das, damit es klar wird, dass es sozusagen keine Bagatelle ist. Das war sozusagen der Kern der Novellierung des Asylgesetzes. Ja? Das heißt, das meiste, was sozusagen mit dem Asyl zu tun hat, heute, das war der Gegenstand der Proteste von Günter Grass und vielen anderen. Das meiste, was heute im Asylrecht stattfindet, kann nicht auf einem Gerichtswerk angeklagt werden. Ja, das heißt, das meiste geht über den Weg der institutionellen, internen polizeilichen Verordnung. Ja, man kann abgewiesen werden oder ohne dass es jetzt überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Ja, das heißt, es gibt eine Reihe sogar vorgesehenen, von Anfang an vorgesehenen Entscheidungen, die ist ja sicherlich nicht auf Asyl zu reduzieren, sondern das ist eine riesige Masse, sozusagen nicht anklagbare Entscheidungen, von denen man weiß, dass sie aufgrund der internen institutionellen Regelungen überhaupt. Ja, fallen und nicht sozusagen nicht unter dem Gesetz stehen. Sicherlich kann man das wieder ändern, das kann man sagen. Jetzt versuche ich zu sagen, das ist nicht gut so und man muss das per Gesetz regeln. Also es geht in beide Richtungen. Ja, genau. Nun, die Möglichkeit überhaupt eine solche Auseinandersetzung bleibt ja immer bestehen. Ja. Das heißt, doch, was wir auch immer sagen, diese Kluft ist da, ja, es ist de facto da. Es gibt diesen Raum, in dem das anstatt. Ja. Dieser Raum wird thematisiert. Nun, was passiert in diesem Raum oder in einem vergleichbaren Raum? Das heißt, was passiert in einer Kluft, die auf eine Weise oder andere Weise in der Gesetzesanwendung entsteht. Und das ist zum Beispiel eine Kluft. Es gibt aber auch eine Kluft, die in eine andere Richtung geht. Und die ist ja für Derrida viel wichtiger. Es handelt sich um die revolutionäre Gewalt. Also zunächst einmal haben wir gezeigt, oder wir haben rekapituliert mit Derrida, dass wenn man jetzt in eine Richtung geht und sagt, nach dem Gesetz, nach der Staatsgründung, nach der Gesetzgründung, gibt es ja nur rechtserhaltende Gewalt. Schon Benjamin sagt, das ist nicht der Fall. Und Derrida sagt, das kann nicht der Fall sein, ja, ob man sozusagen das Bejahr verlangt, ja, sondern das Kluft bleibt. Es bleibt diese Bastardisierung, es bleibt diese Korrumpierung des Rechts. Das Recht ist grundsätzlich korrumpiert und korrumpierbar und korrumpiert. Es kann kein reines Gesetz oder reines Recht überhaupt sein. Es wird immer sozusagen Elemente der Willkür, Elemente der nicht gesetzlich geregelte Entscheidung wird immer dabei sein. Das kann nicht eliminiert werden. Auf der anderen Seite aber, wie ist es mit der staatsbegründeten Gewalt? Und das ist ja viel, viel spannender und das zeigt sich das Thema. Gehen wir jetzt in eine andere Richtung und fragen uns, na gut, Recht zu erhalten kann man nicht so wirklich. Aber kann man so wirklich ein Recht gründen? Das ist wirklich, das ist die zentrale Frage dieser Abhandlung von Derrida. Das heißt, kann ich wirklich so etwas tun, als das bestehende Gesetz, die bestehende Ordnung, bestehende Verhältnisse abschaffen, ja, mich bewegen in ein, mich stellen in einen völlig gesetzfreien Raum und aus diesem gesetzfreien Raum heraus ein neues Recht gründen? Ist das so etwas wie eine revolutionäre Situation? Das wäre eine revolutionäre Situation. Ist überhaupt eine Revolution möglich? Ja, das ist die Frage. Weil sicherlich handelt es sich um eine revolutionäre Gewalt, handelt sich um ein revolutionäres Projekt. Es handelt sich darum, dass Benjamin, messianisch, marxistisch, aber auch Karl Schmitt, aber auch Heidegger, aber auch Hitler, das, was sie wollten, war eine Revolution. Das heißt, sie wollten mit einem Ziel und mit anderen Zielen, mit einem Verständnis, mit anderen Verständnis, geltende Gesetze abschaffen, einer gesetzlosen